Herr Noll, Sie sind ein Experte für Bewegungsforschung. Du hast deine Diplomarbeit zum Thema...
Ich habe tatsächlich über die Umweltbewegung und über die Jugendumweltbewegung damals geschrieben. Also das, womit wir es heute verstärkt wieder bei Fridays for Future zu tun haben. 2008, also vor über 10 Jahren. Ja.
Beobachtet.
Man kann es nicht ganz vergleichen, das hat eine komplett neue Dynamik gewonnen. Aber das habe ich beobachtet, genau.
Hm. Aber bewegen tust du dich trotzdem selber noch auch oder nur noch in der Beobachtungsphase?
Ich werde mich auf jeden Fall zu diesem Klimastreik hin bewegen, das steht, glaube ich, fest.
Ja. Aber Christian, tatsächlich, in den letzten 4 Wochen, gibt es irgendetwas, was du getan hast, was nicht klimafreundlich ist? Hm.
Ich habe mir im Urlaub für eine kleine Teilstrecke ein Auto gemietet. Das war ein.
Nein!
Ja, und dann mietet man irgendwie einen Kompaktwagen und kriegt einen SUV und gibt man den dann zurück und pipapo.
Ja, ne? So. Natürlich.
So, aber ich habe es geschafft, den auf unter 5 Litern zu fahren. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Also ich bin gekrochen damit.
Aber du glaubst allen Ernstes, dass du weiterhin über Klimaschutz reden darfst?
Naja, jetzt ist es raus.
Ja.
Und jetzt ist schon wieder die nächste Folge vorbei. Vielen Dank.
Ja.
Man kann uns auf Spotify abonnieren, auf Google Podcast und auf iTunes.
Ja, hast du sehr gut gesagt. Aber tatsächlich, es ist allen Ernstes. Ich meine, Greta ist unterwegs über den Atlantik und wir haben herausgefunden, es ist gar nicht so klimafreundlich, was sie macht.
Es ist gar nicht so klimafreundlich, die hat tatsächlich was übersehen und jetzt gibt es einige, die sagen, damit ist sie jetzt komplett unglaubwürdig und beziehungsweise versuchen sie erst irgendwie zur Klimaheiligen hoch zu stilisieren, um sie dann im nächsten Schritt direkt ans Kreuz zu nageln.
Ja, ich meine, es kann ja auch nicht sein. Wir sind ja alle selber frei von Fehlern. Also ich bin Klimaheiliger, habe ich beschlossen. Also bis nicht irgendein investigativer Journalist kommt.
Ich würde dich auch zur Wahl zum Klimapapst vorschlagen, allerdings ohne weißen Rauch, das ist dann ja auch wieder eine Emission. Ja.
Aber es stimmt, das ist ein Problem, aber vielleicht kriegt man den auch irgendwie mit Trockeneis hin, aber das Trockeneis muss man, das ist bestimmt ganz böse.
Ja, über Eis haben wir ja schon gesprochen.
Ja. Ja, aber tatsächlich, wir wollen heute eigentlich darüber sprechen, was bewirken denn solche Idole, Vorbilder, Heldinnen, Märtyrer auch für den Klimaschutz? Brauchen wir mehr davon? Also ich meine, auch wir sprechen fast schon wieder, mir hat ein Kollege selber gesagt, dass wir bei der Folge, weil ich gesagt habe, Jesus würde Spaghetti-Eis lieben, würde ich vielleicht Menschen, also ich bin ja auch in der Kirche und bin Christ, würde ich mich behaupten. Wir würden vielleicht Leute beleidigen. Aber
wir entschuldigen uns auf jeden Fall dafür. Ich finde, Entschuldigung hat auch Greta verdient, was die alles an den Kopf geworfen bekommt und viele andere, die sich engagieren. Das ist unter aller Sau und jenseits der Ebene, wo Argumente ausgetauscht werden. Das kann man ja durchaus machen und das machen ja auch viele. Ne? Aber ich war erschreckt, selbst in meinem Bekanntenkreis, wie dann irgendwie diese Frames, wie der Bewegungsforscher ja auch sagt, also diese Deutung Greta als Hitler und Schlimmeres, ja, dann auf einmal irgendwie geteilt worden von Leuten, die eigentlich ganz vernünftig sind, die sich für Gleichberechtigung von Homosexuellen einsetzen, gegen Nazis einsetzen, auf der anderen Seite irgendwie die Greta quasi förmlich an den Marterpfahl.
Ja, also ans Kreuznageln. Also tatsächlich ist die Frage, müssen wir irgendjemanden ans Kreuznageln und damit er sozusagen irgendwann später dann mal die Absolution bekommt und man erkennt, dass er sehr gute Absichten hatte. Und heute sprechen wir einfach mal über vergangene Heldinnen und Helden, die wir vielleicht mal hatten und hoffentlich auch einfach mal über Heldinnen und Helden von heute. Also wir suchen auch mal jemanden an die Strippe zu bekommen und zu schauen, was haben die denn für Erfahrungen gemacht. Und insgesamt bewerten wir auch einfach mal die gesamte Fridays for Future Bewegung von der wissenschaftlichen Seite.
Flesh and Bone by the Telephone, da fällt mir auch ein Song ein.
Den hören wir uns nach der Folge an und jetzt geht's erstmal los.
Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Öko-Dschungel mit Boris Dembrowski und Christian Noll.
Ich mache jetzt schon jahrelang Kampagnen für Klimaschutz, egal ob für Privathaushalte oder auch für Unternehmen und habe natürlich super viel mit Kommunikation zu tun. Du aber auch, Christian, neben deiner...
Ich habe auch mal Kommunikation studiert und
nicht nur das.
Bin auch bei der DNF für Kommunikation verantwortlich.
Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt nicht bei der DNF, sondern du bist bei einem Multimillionen globalen Unternehmen. Mhm. Du hast eine Ölplattform und die brennt ab.
Alles schon passiert, ja.
Ja, ist alles schon. Wir reden hier nicht über wirklich reale Personen und Situationen oder Dinge, die geschehen sind. Und jetzt, so wie bei Greta, also du machst es für Greta. Greta ist auf dem Schiff. du bist irgendwo im Headquarter und wie würdest du als PR-Krisenkommunikationsexperte, Special Agent Christian Noll reagieren?
Also shit happened. Ne? Im Studium habe ich mal gelernt, Krisenkommunikation ist keine Feuerwehr, die man erst ruft, wenn es brennt, sondern sich im Vorhinein sich damit auseinandersetzen, was könnte eigentlich passieren und wie reagiert man dann drauf. Ne? Und ja, also tatsächlich, wir haben es bei Greta mit einem jungen Menschen, mit einer jungen Frau zu tun, die wahrscheinlich ganz unbedarft gesagt hat, ich tue jetzt was Gutes und wusste halt nicht, dass das Team mit dem Flugzeug vorsegelt oder hinter ihr herfliegt. So, und dann ist es halt einfach passiert. Und was macht man? Ja, oder?
Ich meine, sie kann jetzt auch nicht mehr runter. Heute, wenn wir die Sendung aufnehmen, am 22.
August. Die könnte sich mit dem Hubschrauber abholen lassen.
Ja, ist Greta noch 2600 Kilometer von New York entfernt, habe ich gerade auf der Webseite angeschaut. Man kann es ja tracken. Ist total super. Haben wir verlinkt unten bei uns beim Blog.
Ja. So, und dann ist es aber auf der anderen Seite so, ist das denn jetzt wirklich so schlimm, was passiert ist? Also ich meine, es ist einfach nur noch ein neuer Nachrichtenanlass, dass über Fridays for Future gesprochen wird und Kommunikation heißt halt eben auch immer, es gibt unterschiedliche Deutungen, es gibt immer eine Polarisierung. Ja, der eine ist für Greta, der andere dagegen.
Ja, auch die Taz hat nachgerechnet und zu Recht haben sie jetzt gefragt, ob Greta überhaupt noch atmen darf als echte Klimaschützerin. Mhm.
Ja, ist Atmen klimaschädlich.
Ja, jetzt, natürlich, natürlich. Aber da hatten wir es auch schon mal. Wahrscheinlich ist nur Sterben.
Naja, aber das ist jetzt auch eine bewusste Überspitzung.
Ja.
Das ist ja auch ganz klar. Aber wenn wir jetzt über die Ölplattform sprechen, Brent Spar, das ist ja jetzt auch schon einige Jahrzehnte her, da möchte man das Thema ja aus der Welt bekommen. Und da konnte die deutsche Shell halt einfach die Leute mit Geld bewerfen, weil es einfach ein sehr wohlhabendes Unternehmen war oder auch immer noch ist. Mhm. Und hat viel Geld für Gutes dann ausgegeben. Ja, damals wurde die sogenannte Corporate Social Responsibility tatsächlich ins Leben gerufen. Aber bei Climate for Futures geht es ja nicht darum. Und soziale Bewegungen, die leben ja vom Konflikt. So. Mhm. Und von daher hat man Gegner und die Frage ist am Ende des Tages, wer gewinnt die Deutungshoheit?
Ja, und man sieht ja im Internet ist es ja 50-50 oder gefühlt manchmal auch vielleicht mehr.
Wie viel steht's eigentlich?
Das ja, ist die Frage, also wie viel steht's? Ist so, es ist immer die Frage und die Frage ist gar nicht, finde ich, immer nur, wie viel steht's, sondern wie viel Gülle wird da eigentlich ausgeleert? Wie viel Trolle, wie viel, man den nächsten, neue Slogan ist ja eher Hater, also wie viel Hater, man nennt die diese Leute, die einfach zu jedem Scheiß irgendwie ihren Kommentar abgeben müssen oder nicht zu jedem Scheiß, sondern zu jedem sozusagen, jedem Post und zu jeder Diskussion einfach nur reingehen und tatsächlich nur irgendwelchen Mist reinschreiben und immer nicht auf Kommunikation aussehen, sondern nur auf Störfeuer.
Genau, und natürlich ne, würde man den Leuten gerne entgegenschreiben, wie dumm seid ihr eigentlich, aber das sind halt auch teilweise
sagen, also ihr seid dumm. Also ganz ehrlich, sind einfach wahrscheinlich, es ist einfach.
Es sind intelligente Menschen, aber Intelligenz ist ja auch nicht sowas Absolutes.
Nein, Arschlöcher gibt es auch unter den intelligenten Menschen. Wahrscheinlich müssen wir mit diesem Wort jetzt hier irgendwie auch einen Haken setzen, dass wir hier ein bisschen zugespitzte und nicht jugendfreie Sprache haben, aber ich sage ganz ehrlich, Arschlöcher gibt es überall.
Philosophen hast du rausgefunden?
Mhm, ja.
Was war das?
Hier. Das war der französische Philosoph, wahrscheinlich sage ich auch den Namen jetzt schon falsch und das zeigt dann wieder, wie wenig Intelligenz ich habe.
Du bist auch doof.
Michel Onfray, dem hat die Welt jetzt wieder mit einem sehr großen Interview eine Plattform gegeben und das ist halt auch wahrscheinlich ein sehr intelligenter Mensch und der es einfach schafft, alle seine Kommentare, die tatsächlich herabwürdigend und auch diskriminierend zum Teil, finde ich, sind, einfach so zu verpacken, dass sie halt einfach intelligent oder schlau oder kritisch oder insgesamt gesellschaftskritisch rüberkommen. Und das nervt halt einfach. Ja, so, ich denke, muss das denn sein irgendwie? Man kann ja eine Gegenposition haben. Das ist total in Ordnung. Ich habe ja auch eine Gegenposition zu total vielen Sachen. Ja. Aber man kann es doch normal miteinander diskutieren und an den Argumenten sich entlanghangeln. Und man muss nicht irgendwie Greta Thunberg irgendwie als Cyborg und Roboter und gesichtslos und ausdrucksloses Gesicht beschreiben.
Aber ich habe den Eindruck, dass dieses religiöse Moment, ne, die Greta als Heilige oder die jetzt halt eben gesündigt hat, das wird ja eigentlich eher von der Gegenseite bedient. Ne? Also natürlich ist Greta ein Vorbild, vor allen Dingen für junge Frauen, hat man jetzt rausgefunden. Also vor allen Dingen junge Frauen fühlen sich davon angesprochen, fühlen sich dadurch motiviert, auch an den Bewegungen, an den Streiks, an den Demos teilzunehmen. Ja, klar, das hat dann natürlich auch wieder was Psychologisches. Man nimmt sich die Leute als Vorbild, die einem ähnlich sind. Ne? Mhm. Funktioniert halt ganz gut. Aber die Hater, das sind die, die halt sagen, okay, die tut so, als sei sie eine Heilige und die sie dann letztendlich eben auch steinigen.
Mhm. Aber es ist das finde ich ja ganz spannend. Auf der einen Seite, tatsächlich müssten ja eigentlich religiöse Leute tatsächlich sagen, das, was Greta macht, ist sehr gut, weil ich bin ja auch immer der felsenfesten Überzeugung, selbst bei diesen Klimaleugnern oder Menschen, die dem Klimawandel oder dem Klimaschutz der ganzen Sache kritisch gegenüberstehen, mit denen muss man dann manchmal auch einfach das Framing verändern. Ja, ich rede dann mit denen jetzt nicht über CO2, sondern ich frage die dann einfach, wie finden sie eigentlich, dass die Umweltzerstörung stattfindet? Wie finden sie irgendwie, dass die Strände alle schmutzig sind?
Ja, das ist ja auch ein Thema.
Absolut. Und da sind die Leute ganz nah. Wenn es um deren nächste Umwelt und Natur geht, sind die plötzlich ganz offen und dann kommt man auch in ein anderes Gespräch und auf eine ganz andere Ebene rein. Einige wirst du nicht erreichen, das ist vollkommen klar, aber es gibt hier auch einfach zum Beispiel eine Webseite, katholisches Info oder wie auch immer, da mischen sich dann wirklich religiöse Fanatiker mit ein, tatsächlich mit Greta Thunberg kritisieren wäre verboten. Also ist ja auch diese Deutungshoheit oder diese Gespräche, die ja auch Nazis oder Rechte sich beanspruchen, man dürfte ja heute in unserer Gesellschaft nicht alles sagen.
Genau. Und in dem Moment, wo sie alles sagen, das hat ja die Bundeskanzlerin neulich auch ganz gut auseinandergenommen, widersprechen sie sich selbst. Ja. Ne? Also sie ertragen einfach keinen Widerspruch.
Ja, so ist es einfach. Es gibt halt nur eine Wahrheit für sie. Ja. Und das ist immer dasselbe. Die Wahrheit ist, der Klimawandel wurde widerlegt und jeder, der andere Argumente, neue Argumente, eine andere Diskussionsgrundlage mit ihnen finden möchte, der ist natürlich auf dem falschen Dampfer.
Die bequemere Wahrheit.
Ja.
Ne? Also übrigens, anderes Klimavorbild, Al Gore, der hatte ja damals diesen Film gemacht, Die unbequeme Wahrheit.
Das ist tatsächlich jetzt insgesamt, glaube ich, 15 Jahre her, dürfte das so rund sein, vielleicht ein paar mehr oder weniger. Und der war damals, wo ich eingestiegen bin, sogar relativ weit bekannt, Al Gore, der war ja erst Präsidentschaftskandidat, ist es dann nicht geworden und ist dann zeitweise weltweit getingelt und hat über den Klimawandel und die Herausforderungen, die eben der Klimawandel mit sich bringen wird, informiert.
Ich glaube aber, wahrscheinlich hat er durch den Film mehr bewegt, als wenn er tatsächlich US-Präsident geworden wäre.
Kann gut sein, ja.
Von daher, Greta ist keine Politikerin, das würde ja dann, oder Fridays for Futures auch gesagt, ja, lass doch mal die Profis machen, ne? Also von der FDP, von Christian Lindner beispielsweise. Gut, was machen die Profis, was können Profis machen in den Parlamenten? Es gibt eine Aufgabe für eine soziale Bewegung, eben auch die Politik herauszufordern.
Ja, die müssen das von der Straße aufmachen und die müssen dort eben die Leute ansprechen und vor Ort ihre Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten oder auch Kreistagsabgeordneten eben ansprechen und sagen, was sie eigentlich gerne möchten, dass für den Klimaschutz lokal gemacht wird oder auch bundesweit.
Nein, aber letztendlich sind es immer soziale Bewegungen, die einen sozialen Wandel ansprechen, die eine Problematik eben auch ansprechen. Die Politik dann genötigt ist, eine Antwort zu formulieren, die die Bewegung dann überzeugt, dass sie dann halt quasi wieder nach Hause geht. So, oder man, ne, das ist ja die andere Taktik, man hofft darauf, dass so eine Bewegung sich selbst totläuft. Ich glaube, da haben jetzt auch viele drauf spekuliert, dass das in der Sommerpause passiert. Es ist im Gegenteil, es ist nicht passiert. Also die großen Demos, die stehen dann ja jetzt erst im September an. Und das wird weitergehen und je mehr Konfliktpotenzial da reinkommt, desto stärker wird das Thema natürlich. Also gut, aber Greta Thunberg ist neu, das macht es auch nochmal spannend. Das ist ein politischer Akteur, eine Akteurin, die es vorher so nicht gab, eine junge Frau, die sich hinstellt und auch ganz schonungslos mit den Leuten ins Gericht geht. Ja, und auch Politiker auch ganz hart angreift. Ne? Natürlich, so wie man es in den Wald hineinschreit, so halt's wieder hinaus. Das ist tatsächlich so, aber ich bleib da eigentlich bei meiner Ansicht. Das hilft letztendlich der Bewegung nur, dass jeder, der darauf reagiert, letztendlich die Bewegung auch unterstützt und bei Menschen mit Anstand natürlich auch ein entsprechendes Entsetzen auch auslöst. Mhm. Ja? Also wie kann man so mit so einer jungen Frau umgehen?
Ja. Aber mit wem wahrscheinlich nicht so umgegangen wurde oder wird für sein umwelt- oder klimapolitisches Engagement, ist Leonardo DiCaprio. Hast du auch Titanic geschaut, den Film?
Ja, die Titanic ist aber nicht deswegen untergegangen, weil jemand einen Anschlag auf die Titanic verübt hätte als Ökoterrorist oder weil er was gegen Leonardo DiCaprio hatte.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Leonardo DiCaprio ist seit Jahren im Umweltbereich unterwegs und engagiert sich, hat auch schon, glaube ich, eine Doku veröffentlicht und spricht auch vor Konferenzen und macht unwahrscheinlich viel dafür. Tatsächlich, glaube ich, ist da so ein bisschen die Frage, wie, also ich glaube schon, dass er es überzeugend macht, aber natürlich fehlt ihm einfach eine dicke Scheibe Glaubwürdigkeit. finde ich einfach. Das ist wahrscheinlich das, warum es nicht so bekannt ist. Also das ist ja die Frage, er macht tatsächlich sehr, sehr viel, unwahrscheinlich viel, aber es wird sehr, sehr wenig darüber gesprochen.
Also er
das
ist als Schauspieler natürlich auf eine gewisse Art und Weise selber eine Kunstfigur. Ja, ich glaube, Greta ist da auch einfach authentischer.
Kennst du noch jemanden, der ein großes Idol oder ein großes Vorbild war? Ich meine, es gibt ja auch die Gründer damals von Greenpeace und anderen Sachen, über die man immer wieder mal
Paul Watson
Dokumentation sieht, aber ich glaube, außer Paul Watson tatsächlich, der mir auch ein Begriff ist, ist mir ansonsten, wüsste ich jetzt, wird mir kein Name einfallen, sonst noch irgendwie. Also ich mir, vielleicht auch das ist immer spannend, so wenn den Leuten noch was sagt, irgendwie, also jetzt selbst so, wenn man aus der deutschen Umweltbewegung
Boris hätte, Dembrowski.
Ja, der Klimakoch. Ja, also irgendwie, wenn ich jetzt mal überlege, später so in die Vergangenheit aus Deutschland, selbst vor der Zeit, wo ich noch aktiv war, weil ich noch ganz, ganz, ganz klein war oder vielleicht noch gar nicht geboren, Wackersdorf oder sowas. Mm. Ne? Oder Stadtbahn Westzeiten. Das waren ja große Umweltbewegungen der Grünen, sind da entstanden. Klar, es gibt ein paar bekannte Politiker, die aus der Grünen Bewegung eben auch dann eine politische Karriere gemacht haben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so Vorbilder oder Idole oder sowas
waren. Es gab eben nicht diese Galionsfiguren, ne? Und das ist natürlich interessant, ja, dass eigentlich die Bewegungsforschung sagt, diese sogenannten neuen sozialen Bewegungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, die haben eigentlich gar keine Führungsperson mehr. Da tut sich Fridays for Futures ja auch schwer mit, also ne, also die drei jungen Frauen, die meistens dafür gezeigt werden, das sind jetzt keine demokratisch gewählten Sprecherin, übrigens auch nochmal ein Kritikpunkt, wollen es aber eigentlich auch gar nicht sein.
Ja.
So, aber die Medien, die brauchen halt solche Talking Heads, denen sie das in den Mund legen können. Das war damals übrigens auch schon bei den 68ern bei Rudi Dutschke so. Der hatte jetzt auch irgendwie jetzt kein formales Amt inne, das zu tun, aber die Medien haben sich dann rausgegriffen und als Projektionsfläche eben dann auch genutzt.
Mhm. Ja, ist auch manchmal genau dann in diesen eher so sehr hierarchischen oder sowas Organisationen, ist genauso wie bei Greenpeace, bei Paul Watson oder sowas, der hat die ja dann verlassen, weil irgendwie gab, die hatten sich dann auch so sozusagen, wenn Alpha-Tiere tatsächlich auch da, was ja sehr schön ist bei der Fridays for Future-Bewegung, dass es viel mehr Frauen
sind. Der hat dann ja Sea Shepherd gegründet.
Genau, und der hat dann tatsächlich, das war eben nicht mehr, glaube ich, sozusagen aggressiv genug und nicht mehr zu aktionistisch in der Richtung, was Greenpeace war. Und er wollte auch tatsächlich ein paar mehr Grenzen überschreiten, für die Greenpeace einfach nicht bereit war oder seine Mitstreiter, und hat dann Sea Shepherd gegründet und hat dann aber auch ein eigenes Schiff sich gesucht und
also für dich ein großer Held auf jeden Fall.
Ich mag das schon. Ja, na, was heißt ein großer Held? Aber ich fand es schon beeindruckend, dass man tatsächlich dass man sich überlegt, ich hole mir ein Schiff, und ich meine, auf dem Schiff zu leben und dann ein ganzes oder einen Großteil seines Lebens auf dem Schiff zu verbringen und das damit zu verbringen, Walfänger zu jagen und die zu rammen oder tatsächlich in richtigen.
Das ist an sich schon eine geile Story, auf jeden Fall.
Und das finde ich krass. Ja. Also ich wär niemals dafür bereit. Also ich meine, das ist.
Ja, aber jetzt guck dir mal die Kapitänin an, die Seenotrettung im Mittelmeer machen. Ja. So, aber natürlich dann auch wieder beliebte Gesichter für die Kamera. Mhm. Ja, und für die Bewegung ist es hilfreich. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine unglaublich hohe Belastung, sich dafür quasi hergeben zu müssen. Man hat es mit Morddrohung, mit Beschimpfung der übelsten Art zu tun.
Absolut. Ich meine, es gibt so Leute, klar, wie auch hier Paul Watson oder andere. Ich glaube, das sind dann tatsächlich auch immer eher Männer, Erwachsene, die in einer bestimmten Art und Weise selber Alpha-Tiere sind. Da macht es wenig aus. Aber tatsächlich richtig zu fragen ist, was macht das mit jemandem, der eben vielleicht noch nicht so erfahren ist und er sagt so, ich möchte mich erstmal engagieren und ich möchte mich jetzt nicht mit Menschen auseinandersetzen, die nicht meiner Meinung sind in der Richtung, dass sie mich beschimpfen und mir Morddrohungen geben, sondern mit denen ich ganz normal diskutieren möchte eigentlich und einer ganz anderen, sag ich mal, zwischenmenschlichen Umgangsformen gewohnt bin. Und das finde ich schon tatsächlich. Was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist jetzt, das war jetzt, glaube ich, vor kurzem der Jahrestag, an dem Greta Thunberg begonnen hat.
Tatsächlich, ja, okay.
Mit dem ersten Streiktag. So, also, und jetzt ist es ein Jahr her. Und was braucht es denn eigentlich, dass so eine Bewegung dauerhaft erfolgreich ist? Und dass daraus was Beständiges wird. Also auch da Thema Nachhaltigkeit, dass da nicht nur Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene oder auch Eltern und Freunde und Bekannte auf die Straße gehen, ein Jahr lang, und dann hat sich das wieder erledigt, weil sich da nichts daraus gebildet hat oder man vielleicht sich auch ein bisschen totgelaufen hat.
Klar.
Es gibt ja immer wieder dieses ritualisierte, aktionistische, das nichts mehr verändert. Jedes Mal, wenn die Sicherheitskonferenz ist in München, zack, Demo. Alle stellen sich dort davor, ist abgeriegelt. Grüne Woche in Berlin, jährlich grüßt die Wir haben es satt Murmeltier-Demo.
So, aber
großartiges dennoch, Engagement.
Dennoch, aber es hat eine komplett neue Dynamik bekommen. Mhm. So, und woran liegt das? Das liegt natürlich eben an neuer Evidenz über den Klimawandel, die jetzt eben nicht mehr in Studien besteht, sondern wir sehen die Wälder brennen in Sibirien, auf, wo war es hier? In Kanarischen Inseln, ja. in Brandenburg.
Im Amazonas.
Ja. Im Amazonas und so weiter, ja. Und wir sehen auf der anderen Seite eben auch die Widersprüche, in die sich die Gegner verstricken. Also peinlichste Antworten von Politikern, die dann natürlich der Bewegung selber wieder Feuer geben und immer wieder einen neuen eigenen Nachrichtenwert natürlich eben auch generieren.
Mhm. Aber gerade zu der Fridays for Future Bewegung gibt es ja auch erste wissenschaftliche Auswertung, das finde ich ganz spannend, gerade Bewegungsforschung und Protestforschung, was du ja selber auch darüber geschrieben hast. Und das wäre natürlich auch schon mal spannend zu sehen, was also vieles, was wir auch darüber sprechen, ist erstmal sind Dinge, die wir einfach nur selber beobachten, aber jetzt nicht belegen können, weil wir sagen, das ist tatsächlich irgendwie relevant, weil das irgendwie statistisch irgendwie erwiesen ist. Und das wäre eigentlich schon spannend zu sehen, was hat man denn da jetzt herausgefunden in der Richtung? Und da glaube ich, hast du dich schon mal ein bisschen schlau gemacht? Es gab eine Vorveröffentlichung von der Studie.
Genau, also Bewegungsforscher beschäftigen sich mit allen möglichen Bewegungen, natürlich jetzt eben auch aktuell mit Fridays for Futures. Es gibt einen großen, auch mir durch Quellenangaben gut bekannten Bewegungsforscher, Dieter Rucht.
Hast du bitte richtig zitiert? Oder?
Ich habe ihn komplett richtig zitiert. Das ist kannst du alles gleich gerne nachprüfen. Die steht hier bei mir im Regal. Und er sagt, es gibt letztendlich verschiedene Erklärungsversuche und ich zähle die einfach mal auf, 5 Faktoren, die genannt werden. Und das erste ist interessanterweise Greta Thunberg als Rollenmodell. So. Das zweite, die Attraktivität des Protests als Sache von Schulschwänzerin, also eine neue Protestform, also nicht nur die Latsch-Demo, wie wir sie auch kennen. Mhm. Und drittens, die Anziehungskraft schlichter Forderungen an einen in seiner Komplexität, da spricht der Wissenschaftler durch, an einen in seiner Komplexität schwer zu durchschauenden Politikbetrieb. Ja, also wir haben eben einen Politikbetrieb, der keine Antworten liefern kann und sehr klare, sehr einfache Forderungen von Fridays for Future. Das sind ja jetzt keine langen politischen Positionspapiere, sondern das ist relativ gut und einfach zugespitzt. Dann, was natürlich heutzutage noch mit neu dazukommt, viertens die Mobilisierungseffekte von auf digitaler Kommunikation bestehenden sozialen Netzwerken, über die man sich mobilisiert, über die natürlich dann eben auch die Gegenmobilisierung stattfindet. Und dann fünftens, und das ist natürlich auch nochmal ein spannendes Thema, die Rolle von externen, in Anführungszeichen, StrippenzieherInnen, welche die jungen und unbedarft erscheinenden Protestierenden vermeintlich manipulieren. Mhm. Ja, das ist ja wieder auch genau das Thema, das gesagt wird, da stecken PR-Profis hinter. Ja. Die machen das, die verdienen da sogar Geld dran. So, und das schürt natürlich dann nochmal die Aufmerksamkeit für die Bewegung.
Also wieder so Verschwörungstheorien, ja.
Ja, Verschwörungstheorien, vielleicht ist es auch der pure Neid, dass man denen das nicht zugestehen möchte, dass die erfolgreicher sind.
Ja. Was mich ja tatsächlich interessieren würde, ist auch so dieses Thema auch, warum jetzt? Also Klimaschutz und Klimawandel ist ja, wie wir gelernt haben, mit Al Gore oder gesprochen haben, kein neues Thema. Und zu der Zeit als 2006, da waren wir ja selber noch bei der BUND-Jugend aktiv, also im Jugendverband einer Umweltorganisation. Und wir haben auch die ganze Zeit Kampagnen und Projekte und Protestformen organisiert, um für den Klimawandel und für mehr politischen Druck zu arbeiten. Und es hat funktioniert. Es gab immer wieder mal richtig gute Sachen, die wir auch gemacht haben. Auch größere, ich kann mich noch an die eine große Demonstration auch in Berlin erinnern, wo auch das Brandenburger Tor und überall das Licht ausgemacht wurde, symbolisch. Und da waren sehr viele Leute da. Aber das waren mal so einmalige Dinge.
Das war sehr viel Symbolik.
Ja,
nicht? Und das hat jetzt nicht dazu geführt, wie wir jetzt eben sehen, es gibt ein Klimakabinett. Ja. Und es wird erwartet und die Politik stellt sich den Anspruch zu sagen, okay, es gibt einen bestimmten Stichtag und ab dem wird geliefert.
Aber warum hat das jetzt gezündet bei dieser jungen Generation? Weil wir sind auch gemeinsam mit vielen Leuten auf die Straße gegangen, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es eine Jugendbewegung war. Mhm. Also das würde mich interessieren, warum hat das jetzt gezündet und nicht bei der jungen Generation von damals, bei der wir mit dabei waren. Also das ist, finde ich, eine spannende Frage irgendwie, die könnten wir vielleicht auch nochmal jemanden stellen in der Richtung.
Da vielleicht schon mal, da sagen eben die Bewegungsforscher dazu, das hat was damit zu tun, dass es einen neuen vorhandenen Resonanzboden gibt. Mhm. Ne? Das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir einen US-Präsidenten haben, der den Klimawandel schlichtweg leugnet.
Ja.
Das, sowas gab es in der Form nicht. Ne? Ja, das wurde ja eher so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gemacht. Und natürlich eben auch, also und seine Entscheidung aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, was ja letztlich der große Durchbruch war, wo alle gesagt haben, ja cool, das ist beschlossen, jetzt können wir nach Hause gehen. Im Gegenteil. Ja, also es war längst nicht durch. Aber was eben dann auch jetzt von der neuen Rechten auch geteilt wird, also auch von der AfD, die eben auch diesen Resonanzboden für die Diskussion eben mitbereitet haben und Klimapolitik zum Dauerbrenner
machen. Und das finde ich so geil. Auf der einen Seite haben wir tatsächlich ja im Internet diesen rechten Teil, der ja alles leugnet, gegen alles ist, wo man das Gefühl hat manchmal, wenn man in Foren oder im Internet auf den sozialen Medien unterwegs ist, dass da so ein großer Überhang ist von Menschen, die ja angeblich, die einfach eine Welt zeichnen, der ich total entgegenstehe, ja. Und die mich wirklich ankotzt. Und dann kommt so einer her wie Rezo, der eigentlich gar nichts mit Politik und gar nichts mit Umweltaktivismus und so weiter zu tun hat. Und wo man da merkt, es gibt scheinbar eine Generation, der das richtig auf den Sack geht, die das richtig scheiße finden. Und es fände ich geil, dass dann so einer jemand auch herkommt und sagt, jetzt mache ich mal ein politisches Video und hau das einfach mal raus und so, wie es mir auf der Seele brennt. Und er scheint wirklich auch, egal ob das jetzt alles korrekt ist oder nicht, ist mir auch erstmal total wurscht. Und tatsächlich einer ganzen Generation aus der Seele spricht und dass tatsächlich uns die größte Volkspartei der Bundeskanzlerin und so weiter sich genötigt sieht, da irgendwie ein Statement und total irgendwie versagt und echt eine schlechte Figur abgibt, irgendwie darauf zu reagieren, weil halt scheinbar so viele junge Menschen oder Menschen das überhaupt anklicken, dass es eine Relevanz hat. Und das fand ich total spannend zu sehen, weil es ja tatsächlich eher nicht ein politischer Aktivist ist, er keine Videos macht, die sagen irgendwie, heute stelle ich euch mal die nächsten tollen 5 Naturprodukte vor oder sowas.
Also es ist jetzt schwer zu sagen, ne, bei der Europawahl beispielsweise, die Stimmenzuwachs, den in Deutschland die Grünen gewonnen haben, war das jetzt Rezos Vermächtnis? Also der ist ja
so weit will ich gar nicht gehen. Ich glaube, das war nur ein Katalysator.
Man kann schwer isolieren. Und er ist ja auch nur ein Teil einer Bewegung. Es gab dann ja auch andere Blogger, die das gemacht haben und insgesamt auch eben auch schon eine sehr hohe mediale Resonanz.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich das Wahlergebnis nicht so viel anders da gewesen wäre, ob er jetzt das Video gemacht hätte oder nicht.
Genau, aber selbst die News des Wahlergebnisses selber befeuert das stärker und das treibt jetzt natürlich eben auch erst die anderen politischen Parteien ins Handeln. Ja, also auch die AfD, die angeblich jetzt auf einmal den Umweltschutz für sich entdeckt
hat. Die wollen doch die Sonne verklagen.
Aha.
Ganz ehrlich, dieses geile Video auf ZDF, das ist schon von dieser Beatrix von Storch, ist richtig alt, alt. Und ich weiß nicht, irgendeiner hat dann mit denen auch über den Klimawandel gesprochen und die Quintessenz war daraus, irgendwie sie wurde gefragt, am Ende müsste man ja eigentlich die Sonne verklagen und hat sie wirklich mit Ja geantwortet oder sowas.
Das spricht auch wieder für ihre politische Kompetenz. Ja.
Absolut. Aber vielleicht wäre das tatsächlich, sollten wir irgendwie gucken, ob wir da vielleicht eine Abmahnung schon mal schicken an die Sonne. Ich meine, ist ja in Deutschland kann man ja zu allem eine Abmahnung schicken. So,
Das wäre ungerecht, weil auf der anderen Seite heißt es ja, die Sonne schickt uns keine Rechnung.
Ja, das stimmt. Ja, dann hört die auf zu strahlen, dann gibt es auch keine Erneuerbaren mehr. So richtig.
Dann wird sie aber kalt.
Mhm. Ja. Aber tatsächlich wäre es ja super spannend, wenn wir jetzt einmal mit jemandem von der Fridays for Future Bewegung auch sprechen könnten, weil es gibt viel mehr. Also ich meine, wir reden jetzt wieder mal über die und ganz oft wird ja auch mit denen gesprochen über ihre Anliegen, über das Thema Klimaschutz und Klimawandel. Mich würden ganz andere Dinge auch interessieren. Also einmal, wie geht man als junger Mensch mit all der Gülle und all den Hatern und all den Arschlöchern um?
Ich finde das selber immer noch schwierig mit meinen fast 40 Jahren, wenn man irgendwie sowas entgegnet bekommt, so das trifft einen persönlich. Ja. Also es wird ja auch persönlich, so, und wenn ich jetzt irgendwie gerade mit der Schule fertig bin und ich bekomme Morddrohungen, lese in der Zeitung die schlimmsten Sachen über mich, das ist ja auch eine heftige Belastung.
Und auch so ein bisschen, was war so der Auslösepunkt, dass man sagt, tatsächlich war es ein Bild mit dem ersten Streiktag von Greta in Schweden oder
mit dem
was?
Schild, was sie auch immer noch mit sich führt, ne? Auch auf dem Boot hat.
Ja, und oder war es etwas doch auch ganz viel Bekannte und Freunde, mit denen man sich besprochen hat? Also das wären alles so Fragen, das fände ich total spannend, mal jemanden von Fridays for Future zu stellen und mit denen zu sprechen und wir gucken mal, ob wir jemanden an die Strippe bekommen.
Wir haben es geschafft, jemanden von Fridays for Future ans Telefon zu bekommen und sprechen gleich mit einer Schülerin aus Berlin, Pauline, 17 Jahre alt, die sich bereit erklärt hat, einfach mal zu berichten, wie fühlt sich das an, bei Fridays for Future dabei zu sein und was motiviert die Leute. Wollen wir einfach mal anrufen, Boris?
Ja, machen wir.
Hallo, hier ist Pauline.
Hi,
Hi Pauline, hier sind Boris und
Christian
von King Kong Klima. Und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview mit uns zu führen. Ist ja total spannend, glaube ich, für auch viele Menschen da draußen. Und wir wollten ja ein bisschen heute erfahren über Leute, die sich tatsächlich jetzt ganz neu engagieren. Wir haben vorhin drüber geplaudert, dass Christian und ich ja früher auch mal in Jugendumweltorganisationen aktiv waren. Und da hat es nicht so viele junge Menschen sozusagen gepackt, das Thema Klimaschutz. Und das ist ja im Moment total anders da. Und deswegen dachten wir uns, wäre es doch schön, einfach mal mit jemandem zu sprechen, der sich da gerade total engagiert. Und für uns ist so die wichtigste Frage am Anfang gewesen eigentlich, warum engagierst du dich? Also was war denn da ausschlaggebend? War das das Bild von Greta, wo sie eben gestreikt hat? Oder also was packt einen da, dass man sagt, auch selber sozusagen als Schülerinnen und Schüler, ey, ich möchte mich engagieren?
Ja. Und vielleicht auch, warst du schon vorher aktiv oder bist du jetzt erst im Rahmen von Fridays for Future aktiv geworden?
Ja, also richtig aktiv vorher war ich nicht. Ich war auf einer Waldorfschule für ganz lang und dadurch habe ich immer schon so ein bisschen was mitbekommen von so Umweltthemen. Mhm. Aber halt erst durch die Bewegung Fridays for Future wurde mir das nochmal richtig bewusst, was da draußen eigentlich abgeht. Und natürlich ist Greta schon ein großes Vorbild, gerade halt mit der Zeit, wo man dann irgendwie doch mal mehr erfährt, so über ihren Hintergrund und so und wie viel sie eigentlich da irgendwie an Überzeugungskraft hat. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich eben einfach mal zu einem Streik gegangen bin, weil ich so wusste, jo, ist bestimmt irgendwie wichtig. Mhm. Und halt erst mit der Zeit wirklich realisiert habe, wie wichtig das ist und das dann halt auch dazu geführt hat, dass ich mich immer mehr dafür eingesetzt habe und ja.
Und also für uns ist total spannend, also dieses Thema mit Idolen und Vorbildern und so. Also ich habe mir mal gedacht, irgendwie, jetzt, ich kenne Greta nicht persönlich, weiß nicht, ob du sie vielleicht mal in irgendeinem Zusammenhang kennengelernt hast oder so weiter. Hätte es eine Rolle gespielt irgendwie, wenn die jetzt super unsympathisch ist? Ich habe es zu Christian mal erzählt, so, also früher, ich habe in Bands gespielt und ich habe mich immer, habe mich total gefreut, wenn irgendwie ein Konzert von einer Band war, die ich total gefeiert habe und dann habe ich die Typen kennengelernt und das waren total die Vollpfosten und es war dann total schlimm irgendwie, aber trotzdem habe ich Musik weitergemacht, weil es ging eigentlich nicht um die Leute, sondern es ging um die Sache irgendwie. Wie ist das bei euch da? Hast du da so ein Gefühl, wie viel das eigentlich da auch so die Persönlichkeit mitschwingt?
Also ich würde sagen, also zumindest bei mir, ich kann ja eigentlich immer nur für mich sprechen, ist es auf jeden Fall natürlich erstmal schon ein Pluspunkt, wenn das so ein liebes, nettes, kleines Mädchen ist.
Ja.
Weil man halt auch gut so, gerade als, ich bin ja selber ein junges Mädchen irgendwie, so sehen kann, damit kann man sich irgendwie identifizieren. Aber selbst wenn Greta jetzt total unsympathisch wäre und unfreundlich, dann würde es ja trotzdem, also wenn wir Protest machen, wäre nicht für sie. So, das hier machen wir ja, weil wir halt alle bemerkt haben, wie unfassbar wichtig es ist, da jetzt zu streiken.
Ja, jetzt haben wir gehört, dass bei Fridays for Future insgesamt, dass mehr Frauen davon angesprochen werden, insbesondere auch von Greta als Vorbild. Nimmst du das genauso wahr? Also werden Jungs, junge Männer da nicht so angesprochen? Ist der Grund, dass Greta ein Mädchen ist oder gibt es aus deiner Sicht noch andere Gründe?
Also ich muss sagen, bei uns in der Orga in Berlin sind wir, glaube ich, relativ ausgeglichen von den Geschlechtern her. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt so noch ein bisschen jünger wäre, dass man dann da schon als Mädchen, also so, wenn ich jetzt ein kleiner Junge wäre, würde ich, glaube ich, nicht so sehr zu Greta hinaufschauen wie als kleines Mädchen. Man kann sich natürlich schon noch mal besser dann mit ihr identifizieren als Mädchen.
Mhm.
Ja, klar. Aber soweit ich das jetzt eigentlich in Berlin gesehen habe zumindest, sind wir da relativ gut ausgeglichen.
Ja. Und jetzt ist es ja so, dass obwohl ihr euch als junge Leute, junge Menschen engagiert, dann Erwachsene sich anmaßen, euch irgendwie übelst zu kritisieren, beschimpfen und zu beleidigen.
Ja.
Das ist dir wahrscheinlich auch schon begegnet. Wie geht ihr damit um? Vor allen Dingen auch untereinander. Unterstützt ihr euch gegenseitig? Weil das ist ja letztendlich, ich weiß nicht, du bist da irgendwie unter 1000 tollen Leuten, die sich engagieren und einer kommt und verbreitet da Gülle.
Ja.
Wie fühlt sich das an und wie geht ihr damit um? Oder lässt euch das inzwischen auch kalt?
Teilweise. Also ich muss auch sagen, es ist teilweise halt auch viel über Social Media, dass man da echt teilweise richtige Anfeindungen bekommt, auch persönlich. Und dann, keine Ahnung, es wurden schon die Erziehung, meine Erziehung und irgendwie meine Eltern kritisiert von irgendwelchen fremden Menschen im Internet. Das ist manchmal schon ein bisschen so, wo ich mir denke, so, was habe ich dir denn getan? Aber
ja.
Ja, wie ihr auch schon gesagt habt, wir haben da 1000 tolle Menschen um uns herum, die uns alle unterstützen. Wir sind so eine kleine Mini-Familie eigentlich geworden, würde ich sagen, jetzt in der Zeit. Von daher, ich glaube, wenn das da jemandem wirklich schlecht mitgeht mit diesen Anfeindungen oder irgendwelchen Kommentaren, dann haben wir immer Menschen um uns herum, die uns dann unterstützen und helfen. Und wir wissen ja alle, wie wichtig das ist, was wir machen. Und wenn das halt Leute außerhalb nicht sehen können, dann ist das irgendwie so ein bisschen mehr deren Problem.
Ja.
Und wir müssen irgendwie versuchen, unser Ziel sozusagen in den Augen zu behalten, mhm, und dann nicht uns von sowas abhalten zu lassen.
Und du hast jetzt gesagt, eben, ja, sicherlich hast du ganz viele tolle neue Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Hast du auch Freundschaften verloren oder weißt du, also jetzt du nicht, aber man kriegt es ja auch von anderen mit, dass man sagt, es gibt vielleicht Leute, die eine ganz andere Meinung haben oder vielleicht das nicht so sehen. Geht es so weit, dass man sich darüber auch über das Thema irgendwie, dann wird es ja auch persönlich entzweit, oder glaubst du einfach auch, das ist für die meisten Leute nicht so das Thema, dass man sagt, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein? Also wie ist es unter den jungen Leuten irgendwie vor Ort?
Also ja, auf jeden Fall habe ich eine Menge tolle Menschen kennengelernt. Bei mir ist es jetzt zumindest so, dass ich auch vorher mich schon eigentlich größtenteils in so Kreisen bewegt habe, die auch ungefähr wissen, wie wichtig sowas auf einmal dann werden kann. Aber also ich weiß nicht, bei mir zum Beispiel meine Familie wohnt teilweise so in Brandenburg. Die finden es mittlerweile auch ziemlich cool, aber am Anfang waren die schon so ein bisschen skeptisch. Besonders halt über den Fakt, dass wir halt in der Schulzeit streiken.
Mhm.
Und da habe ich auch von anderen echt gehört, dass dann so die Großeltern oder so da sehr mürrisch waren und das so gar nicht einsehen wollten.
Mhm. Ja, ist vielleicht auch der Job von den Großeltern. wobei der Job ist eigentlich von Großeltern, Eis auszugeben, und da darf man alles, finde ich.
Also wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass deine Eltern ziemlich viel richtig gemacht haben mit der Erziehung.
Das sage ich Ihnen.
Jetzt gibt es natürlich, also wir machen diesen Podcast ja auch so ein bisschen, dass wir sagen, man kann vieles besser, aber nicht alles richtig machen. Ne? Also am Ende irgendwo stößt jeder noch CO2 aus. Am Ende ist natürlich, und das adressiert ihr ja mit Fridays for Future, die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu setzen, dass sich auch Menschen nachhaltiger verhalten können. Aber natürlich macht jeder von uns auch Fehler, ne? So, also nimmt dann irgendwie doch mal das Flugzeug, oder jetzt gab es ja die Diskussion, da hat Greta Thunberg tatsächlich mal einen Fehler gemacht und dann ist ihr nicht aufgefallen, dass die Crew hinterher geflogen ist. Und das gibt natürlich einen riesen Bohai, also auf der einen Seite wird Greta als Heilige hochstilisiert, auf der anderen dann halt runtergemacht. Wie sehr nerven dich solche Diskussionen?
Teilweise ziemlich. Zum anderen denke ich mir auch immer, gut, so nach dem Motto, schlechte Presse, besser als keine Presse. Ja. Also ich meine, solange das Klimathema höher gepusht wird, ist mir dann irgendwo auch alles recht. Aber teilweise denke ich mir echt so, ja, natürlich machen wir alle Fehler. Das geht ja gar nicht anders. Und so, wir sind halt Menschen, und so wie wir uns irgendwie als Menschheit entwickelt haben, ist es fast gar nicht mehr möglich. Oder ich würde sogar sagen, es ist nicht mehr möglich, gar kein CO2 auszustoßen in seinem Leben. So, das geht einfach nicht mehr, oder zumindest es dann indirekt zu machen. Man muss ja was essen, was irgendwo hergestellt wurde. Gerade wenn man in der Stadt lebt, kann man ja nicht einfach alles irgendwie sich selbst versorgen. Also es gibt einfach so ein paar Punkte, da ist dann auch irgendwann einfach so eine, finde ich, Grenze erreicht, und die sollte auch jeder selbst einstellen können. Also wenn jemand komplett auf tierische Produkte und Fliegen und Autofahren und Kinderkriegen verzichten kann, dann ist das total cool und ich stehe da richtig dahinter. Aber ich persönlich will auch mal irgendwie, keine Ahnung, Käse essen dürfen, ohne gleich dafür 10.000 negative Kommentare zu bekommen.
Mhm.
Weil man muss ja auch noch gucken, wofür man kämpft, finde ich. Also, dass man nicht die ganze Zeit kämpft, aber dabei sein Leben nicht mehr wirklich lebenswert hat. Also man sollte schon noch.
Also ihr seid nicht die Spaßverderber, wie euch vorgeworfen wird von manchen Seiten in der Politik?
Ich finde ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe eine Menge Spaß einmal, und zum anderen, ich meine, natürlich sind Verbote immer erstmal unschön, das ist mir auch klar. Ich finde es auch anstrengend, nicht zu fliegen. Aber ich mache es halt, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Und da ist halt auch immer so meine Frage, was ist denn die Alternative? Also ich meine, entweder ich fliege nicht oder der Klimawandel tritt so ein, wie er jetzt von den ganzen Wissenschaftlern vermutet wird.
Das ist der nächste Wald dran.
Die Klimaambulanz, was schon das Martinshorn hier läuten, ja.
Ja, genau. Nein, aber ich finde, also einfach ein paar Verbote müssen halt sein an sowas. Das ist halt einfach im Leben manchmal so, dass dann neue Erkenntnisse kommen und man auf einmal weiß, wow, das ist gar nicht gut, wenn das passiert. Dann muss man sich da, finde ich, auch einfach mal drauf einstellen können und ein bisschen von seinem
Naja, ich denk auch, ne? Es gibt ja auch einen Grund, dass irgendwie in Deutschland man nicht irgendwie offen mit einer Waffe rumrennen darf und dass es Tempolimits gibt und so weiter, weil es sinnvoll ist für die Allgemeinheit, sowas zu regulieren.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist ein super Vergleich.
Ja.
Super. Ja. Vielen Dank, Pauline. Ich finde, das war für uns, also für mich, Christian, für dich hoffentlich auch total aufschlussreich.
Also ich gesagt, die Eltern haben alles richtig gemacht. Sie kann auch gut erklären. Sie engagiert sich nicht nur für die richtige Sache.
Ja, tatsächlich muss ich mir vielleicht eine Scheibe davon abschneiden, aber meine Tochter war auch schon beim Streik. Selbst da habe ich auch selber drüber nachgedacht, ob das irgendwie so super ist, als Grundschülerin irgendwie da zu fehlen. Ich meine,
klar. Auf jeden Fall am 20. September.
Das ist es, ja.
Da ist der große Klimastreik. Nicht nur in Berlin, sondern in ganz vielen großen Städten in Deutschland, wahrscheinlich auch in kleineren Städten. Wir sehen uns da vielleicht, wenn man uns nicht vor lauter Menschenmenge überhaupt nicht finden kann. Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein.
Genau.
Und weltweit, sagst du, genau.
Ja, hoffentlich.
Super. Und dann danken wir dir vielmals für das Gespräch und wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
Ja, danke, gleichfalls.
Jo. Tschüss.
Tschüss.
Also, das war ein klasse Interview, fand ich, Boris.
Ja.
Hat nochmal bestätigt, was wir vorher diskutiert hatten. Greta Thunberg ist da ein starker Treiber der ganzen Sache. Ne? Was mich beeindruckt hat, ist, wie die halt eben wirklich dann eben auch mit diesem ganzen Hass, der ihnen entgegenkommt, umgehen.
Ja, und auch dieses Thema, es soll ja Spaß machen, das finde ich wirklich wichtig. Also man soll ja nicht verbissen sein und die Welt und sich selber martern die ganze Zeit. Und das finde ich ist das Wichtigste dabei. Also wenn wir beiden, glaube ich, auch keinen Spaß hätten in den letzten Jahren gehabt, dann hätten wir auch gesagt, komm, wir können auch irgendwo anders da arbeiten.
Ja, also das heißt aber auch, was denen vorgeworfen wird, das sind die großen Spaßverderber und Kommunisten und was weiß ich, was sie geschrieben haben. Das stimmt überhaupt nicht.
Nee.
Das ist Quatsch mit Soße. Es gab jetzt, das wollte ich auch noch mal kurz ansprechen, kürzlich eine Umfrage der ARD Deutschland Trend. Headline: Thunberg beeinflusst Deutsche kaum. Über die musste ich mich dann auch als Sozialwissenschaftler ein bisschen wundern. Wo dann gesagt wurde, dass 41% nicht, 31% kaum ihre persönliche Einstellung zu Umweltfragen verändert hätten durch Greta Thunberg. Jeder vierte dagegen stark, 17% oder sogar sehr stark, 7%. Ja, also das sind über 20%. Das muss man ja mal.
Also ist kaum.
Mal
kaum,
umdrehen.
Das ist kaum.
Ja, also Quatsch mit Soße. So. Und dann auf der anderen Seite, wenn mich jemand fragt, hat mich jemand beeinflusst? Nein, ich bin ein freidenkendes Individuum, niemand beeinflusst mich. Und was ist beispielsweise mit den Menschen, die wie du, wie ich, wie viele andere auch schon vorher überzeugt waren? Ich würde auch sagen, und ich finde Greta super, aber sie hat mich jetzt nicht beeinflusst.
Ja, aber ich meine auch dieses Thema beeinflussen ist irgendwie so, finde ich, schwierig greifbar, weil ich glaube, natürlich beeinflussen einen die Einflüsse, die man von solchen Menschen bekommt, auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es auch zum Handeln führt, ja? Also ich meine, das ist schon immer bei der Verhaltens- und der Umweltpsychologie das große Problem, dass wir eigentlich alles wissen, was schlecht ist. Das ist das Gleiche wie bei Ernährung, das Gleiche wie bei Rauchen. Aber das Handeln sozusagen hinkt dem immer hinterher.
Genau.
Das zeigen auch jetzt die aktuellen Zahlen von den Flügen. Also im ersten Halbjahr sind so viele Menschen aus Deutschland von den Flughäfen in irgendwelche Reisen oder Geschäftsreisen oder Urlaube gestartet, wie noch nie.
Ja.
Wie noch nie. Also ich meine, das ist echt, das macht einen echt, stellt einen wirklich vor die Frage. Na klar, es ist ein Problem, aber das ist immer dasselbe zwischen Wissen und Handeln. Und vor allem, wenn du die Wahl hast, irgendwie für 300 Euro mit dem Zug durch Deutschland zu fahren oder für 50 Euro auf Malle zu kommen oder nach England irgendwie auf ein Konzert oder sowas. Ey, ich meine, wie stark muss man dann immer in jeder Entscheidung jeden Tag sein, wenn die Rahmenbedingungen einfach so beschissen sind?
Das ist dieser Wissensverhaltensgap. Das gibt es übrigens auch umgekehrt, dass die Deutschen ihren Müll trennen, aber gar nicht wissen, warum.
Ja, aber sie machen es zumindest.
Sie machen es trotzdem. Das zeigt aber eben dann auch wieder, wie wichtig eben die Politik ist, ne? Dass man sogenannte Defaults setzt, also dass ich mich beispielsweise gar nicht mehr anders entscheiden kann.
Ja.
Das hat man ja bei vielen Elektrogeräten so gemacht. Ich bekomme überhaupt kein Gerät mehr, was einen bestimmten Stromverbrauch überschreitet.
Ja, aber bevor wir jetzt wieder zu viel über Politik sprechen und auch über das große Thema, wollten wir eigentlich auch sprechen, was kann ich denn eigentlich tun? Also wir sind alle ein bisschen Greta, aber nicht jeder ist bereit, wahrscheinlich die ganze Zeit 24 Stunden zu streiken und so ein großes Engagement zu und kann es gar nicht. Ich meine, aus allen Dingen, aber was kann ich tun? Also wenn ich eine Couch-Potato bin, so wie du das ja sagst, der Pantoffel-Aktivist.
Pantoffel-Aktivist, habe ich gesagt.
Finde ich super gut. Oder wenn ich jemand bin, der tatsächlich irgendwie auf die Straße gehen will und sich engagieren will. Und da haben wir jetzt einfach mal richtig viele Tipps zusammengesammelt und die würden wir euch jetzt gerne vorstellen.
How to become greater.
Und wir wären nicht King Kong Klima, wenn jetzt nicht die coolsten und besten Tipps kommen würden, wie man sich selber engagieren kann. Also
Märtyrer werden?
über die haben wir noch nicht gesprochen.
Wir haben nur über Helden gesprochen, die Gott sei Dank auch noch alle leben.
Ja.
Und Heldinnen.
Ja. Weil tatsächlich eher trauriges Thema. Echte Märtyrer für die Umwelt gibt es wirklich. Also das ist jetzt kein Spaß. Allein im Jahr 2017 gab es tote Aktivistinnen und Aktivisten für den Umweltschutz in 22 unterschiedlichen Ländern.
Ja, und über die spricht wahrscheinlich niemand, weil es irgendwo in Lateinamerika ist.
Ja, und weil es keine Galionsfiguren sind, sondern tatsächlich manchmal einfach nur irgendwelche Naturschützer, die dort in irgendwelchen, im Regenwald beispielsweise vielleicht sich für den Schutz von bestimmten Tierarten oder ganzen Regionen, eben die nicht abgeholzt werden sollen, einsetzen, nicht so eine mediale Öffentlichkeit haben, vielleicht auch gar nicht das brauchen oder wollen und aufgrund dessen dann eben von kriminellen Machenschaften eben ermordet werden, faktisch. Schlimme Sache. Müsste man eigentlich tatsächlich...
Müsste man mal einen Mann mal bauen.
Ja, und man müsste vielleicht auch tatsächlich darüber mehr sprechen. Ja. Einfach, dass auch, es gab ja diesen PR-Super-GAU da auch jetzt für den WWF, die solche Mittel ja auch auf der anderen Seite mal eingesetzt haben. Das heißt, man hat sich irgendwie wohl auch da immer wieder vor Ort nicht vergewissert, ob denn die Partner, mit denen man zusammenarbeitet, immer zu den besten und den wirklich saubersten Mitteln greifen, um die Belange durchzuführen. Und das ist genau das Gleiche, gilt ja auch da. Man muss die Leute einfach schützen einfach und ein gutes Klima schaffen und einfach Möglichkeiten bieten, dass diese Menschen eben nicht ihr Leben aufs Spiel setzen, weil sie sich für bestimmte Dinge einsetzen.
Und dann gibt es natürlich noch die Klimatoten an sich. Nicht?
Ja.
Also wenn wir jetzt beispielsweise über die Inseln, die verschwinden, sprechen, ja, das sind natürlich auch die Menschen, die sich am stärksten dafür einsetzen, weil sie unmittelbar davon betroffen sind.
Ja.
Die waren wahrscheinlich nur als graue Masse in den Medien überhaupt mal Thema.
Ja,
und es werden in Zukunft mit zunehmenden Wetterextremen ja auch noch mehr
immer werden. Mehr Klimaflüchtlinge,
ja.
Auch das ist schon sehr lange ein Thema.
Und die brauchen wir nicht.
Ja.
Das auch mal ganz klar dazu gesagt.
Aber wie kann man sich selber also aktiv werden? Bevor man sagt, ich möchte jetzt nicht in den Amazonas und dort mein Leben aufs Spiel setzen, gibt es sehr viele Dinge, die wir tun können und die dann auch Auswirkungen haben, dass es insgesamt einfach besser wird. Also ich bin früher unwahrscheinlich viel auf Aktionen gewesen, auf Demos gewesen, habe gemerkt irgendwie, okay, das ist alles gut, aber mit Familie und so weiter tatsächlich teilweise schwer unter den Hut zu bekommen. Und auch da manchmal ist ja auch die Frage, die ich mir, finde ich, total zurechtstellen kann, welche Möglichkeiten habe ich, mich zu engagieren und was ist zum Beispiel auch vielleicht möglichst wirkungsvoll? Das ist ja auch total spannend. Also bringt das total viel für mich jetzt, irgendwie jedes Mal irgendwie eine Mahnwache, jeden Montag zu einem bestimmten Thema zu machen oder habe ich vielleicht die Möglichkeiten, auch dazu beispielsweise einen Podcast zu machen?
Ja,
und dann darüber vielleicht den ins Netz zu stellen, Werbung zu machen und dann plötzlich darüber viel mehr Menschen zu erreichen und zu einem Thema zu sensibilisieren. Das finde ich auch von diesem Wirkung und Einsatz immer total spannend zu sehen, was kann ich denn selber machen und worauf habe ich Lust, aber manchmal auch, was kann ich denn möglichst viel gutes Potenzial für die gute Sache denn auch multiplizieren.
Ich habe ja einen US-Präsidenten, also jetzt nicht Trump, sondern einer, der irgendwie noch bei den Guten war, der hat gesagt, man soll das machen, was man kann, mit dem, was man hat, da, wo man ist. Da ist man letztendlich auch immer sehr wirksam und da kann auch jeder was tun.
Also wenn man eher aktiv werden will, geht es auch total passiv. Also muss jetzt nicht irgendwie...
Nicht fliegen, meinst du?
Nein, muss nicht Demonstrant und Steineschmeißer werden.
Man kann auch mitmachen bei relativ einfachen Sachen, wie du denkst jetzt wahrscheinlich an Petitionen bei Campact Change.org.
Beispielsweise. Oder auch beim Bundestag kannst du eine eigene Petition einreichen.
Kann jeder machen.
Starten, ja.
Muss sich der Bundestag damit befassen.
Ja. Und kannst dann darüber einfach, die werden dann gesammelt, an irgendjemanden versendet und er kriegt ziemlich viel Information darüber, dass Dinge sehr vielen Menschen wichtig sind.
Klar. Ne? Also ich meine, die großen Petitionen von Campact und anderen, die werden dann ja beispielsweise dann auch nochmal im Rahmen einer Aktion dann öffentlich übergeben.
Mhm. Und natürlich der Wahlzettel.
Der Wahlzettel selber ist natürlich auch ein Thema. Es gibt jetzt übrigens auch eine neue Partei, denen gehen die Forderungen der Grünen nicht weit genug. Also klar, es gab immer schon irgendwie Tierschutzpartei und so weiter, aber eine Partei, darf ich den Namen nennen?
Ja, wir dürfen ja auch den Namen
nennen. Ist es keine Empfehlung?
Nee, ja, es ist ja, doch, wir haben eine Empfehlung, wählt nicht die AfD.
Wählt nicht die AfD, genau.
Ja.
So. Und die andere Partei, über die ich sprechen wollte, ist die Volt-Partei.
Okay.
Das ist eine Splitterpartei, würde man fast noch sagen, eine sehr junge Partei.
Mhm.
Übrigens wohl auch die eigene Partei, die nach ihrer Auskunft die einzige ist, die alle Forderungen von Fridays for Futures unterstützt. Jetzt ist es aber natürlich auch immer so, dass man dann auch schnell sagen kann, ja gut, die haben ja gar keine politische Macht. Also die haben es jetzt geschafft, mit einem Abgeordneten ins Europaparlament einzuziehen, haben sich dann auch der grünen Gruppe dann letztendlich eben angeschlossen im Europaparlament. Aber klar, ne, es wird dann immer schnell gesagt, ja, wenn die Grünen mal eine politische Verantwortung haben, dann werden die auch nicht mehr so wirken. Siehe der baden-württembergische Ministerpräsident. Mhm.
So. Aber Politik finde ich total spannend. Also auch da, wenn man sagt, irgendwie den Wahlzettel und damit kann ich nicht viel bewirken, habe ich tatsächlich mir jetzt auch ein längeres Interview durchgelesen von Martin Sonneborn oder von Die Partei.
Martin Sonneborn, ja.
Und der tatsächlich bei aller Satire und bei allem Spaß, der da ja auch mitschwingt, das war ein richtig gutes Interview, wo er erzählt hat, dass er tatsächlich im Europaparlament bei zwei wichtigen Abstimmungen eine entscheidende Stimme war. Und das hat mir nochmal einen total anderen Blickwinkel auf die Wahlentscheidung gegeben, dass ich gesagt habe, nein, es ist nicht irrelevant, ob man wählen
kann
geht.
Natürlich auch Mitglied in einer Partei werden. Ja. Und es gibt auch in jeder Partei natürlich Strömung. Ne? Also bei den Grünen die Realos und die Fundis, so, also nicht mehr so ausgeprägt, wie es die vielleicht mal gab. Die gibt es natürlich und es gibt natürlich auch.
Und bei der SPD wäre jetzt ein Job frei, Christian. Hast du dich mehrere. Schon. Hast du schon eine Frau gefunden?
Ja, aber nicht in der SPD.
Ach so,
ja. Ach Mist, jetzt kommen keine Heiratsanträge mehr. Ich wollte mal gucken, ob das wirklich passiert. Nicht, dass ich irgendwie Bedarf oder Interesse hätte.
Aber ich mache dir nichts aus. Wir beide haben ja gesagt, einer kümmert sich ums Geld, das bist du, und ich mich um die Fanpost.
Aber was ich auch nochmal sagen wollte, wir geben keine Wahlempfehlung. Ich habe eigentlich in allen Parteien außer der AfD tolle Politikerinnen und Politiker kennengelernt, die sich sehr stark in ihrem Rahmen, in ihrer Partei für den Klimaschutz einsetzen und auch tolle Dinge bewirkt haben.
Mhm. Wir haben ja auch das Thema, den Abgeordneten schreiben, auf sie zugehen. Du kannst da in die Bürgersprechstunde gehen. Und was ich weiß über einen Bekannten, der im Stadtrat sitzt, da kann man sehr viel bewegen. Man kann sehr viel mit reingeben. Also natürlich wird da nicht irgendwie Bundespolitik verändert, aber man kann sich darum kümmern, beispielsweise, dass man mit den Leuten redet, dass es einen Klimaschutzplan beispielsweise auch für die Kommune oder die
Lokale
Stadt gibt.
Lokale Agenda 21, das sind ja auch Initiativen, die dann auch Bürger auch aktiv mit einbinden. Es gibt dann ja auch nochmal, wenn man gar nicht selber Politiker ist oder sich als solcher versteht oder Mitglied in der Partei ist. Mein Vater selber, der ist in so einem Art, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Verkehrsbeirat mit drin und die werden dann mit einbezogen. Wie werden die Buslinien in einer Stadt geplant? Es ist ja, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, damit die eben umsteigen auf den Bus? Wo muss der eigentlich häufiger und weniger häufig fahren? Das weiß der Lokalpolitiker selber ja gar nicht.
Und wenn Klimaschutz und Nachhaltigkeit eben ein wichtiger Punkt ist, dann werden den auch Politiker machen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, es spielt eine Rolle, aber nicht so eine große Rolle wie in anderen Ebenen der Politik. Da spielt nämlich Parteipolitik nicht immer die total große Rolle. Das ist ja auch das, warum beispielsweise in Bayern die Freien Wähler so einen großen Zulauf haben, weil die sich tatsächlich eine ganze Zeit lang dann eben von der CSU und von dieser Parteipolitik eben abkapseln wollten und sagen, nein, wir machen es regional, wir machen das lokal und kommunal vor Ort zum Beispiel.
Und auf einmal ist Markus Söder der neue Grüne.
Ja, der Bewahrer der Schöpfung.
Ja, aber wir werden sehen, der muss sich auch daran messen und er sieht halt, dass er wird vor sich hergetrieben und muss auch liefern.
Und du kannst ganz klassisch passiv auch einer NGO beitreten, also kannst Mitglied bei, wollen wir sie alle nennen? Ich weiß gar nicht. Das
sind so viele.
Ja, es sind so viele.
Bei den einschlägigen Umweltorganisationen.
Und wenn ich nicht Mitglied werden will, was mache ich dann?
Ich kann auch Fördermitglied werden, das heißt, ich bin nicht Mitglied, sondern spende nur regelmäßig. Mhm. Ich kann auch zu Weihnachten oder wenn mir gerade danach ist, spenden. Ich kann übrigens auch besser als der Freitod mein Legat dann natürlich, also meine Erbschaft vermachen an eine solche Organisation.
Ich dachte, du denkst eher an mich.
Ja, gründe eine Organisation, dann denkst du immer nach. King Kong Klima e.V.
Okay, ja. Aber wir wollten sie eigentlich eher nicht institutionalisieren. Und jetzt kommen wir zu den Steineschmeißern. Jetzt werden wir richtig aktiv, Protestformen hier, Farbe auf der Straße auskippen und alles Mögliche. Also es geht ja auch. Gibt Leute, die sagen einfach, Mensch, ich möchte auch
Leute, die stehen da drauf, was kaputt zu machen. Ja.
Aber das meinen wir eigentlich gar nicht und dazu rufen wir auch weder auf, noch finde ich das wirklich überzeugend. Aber es geht tatsächlich, du kannst auch richtig aktiv werden. Das heißt, du kannst ja irgendwie einen Verein oder eine NGO gründen und du kannst natürlich immer zu den Fridays for Future Demonstrationen gehen, zur Wir haben es satt Demo gehen und es gibt genug Angebote und trotzdem natürlich Sichtbarkeit auf der Straße ist wichtig. Natürlich kann man sagen, irgendwann, wenn sie auch da ritualisiert ist, ist es schwierig. Na klar.
Weißt du, was ich auch total geil finde? Critical Mass, diese Fahrraddemos. Mhm, ja. Also die fahren hier, gibt es leider halt eben nur in größeren Städten. In Berlin wird dann über Facebook mobilisiert, ein bestimmter Startpunkt. Die fahren dann irgendwie durch die Stadt, eine riesige Fahrradkolonne. Und für mich ist das auch ein Ausdruck von der Klimademo, na klar.
Ja, natürlich.
Es geht ja auch darum, irgendwie das Verkehrssystem halt eben auch für das Fahrrad zurückzuerobern.
Und gerade sehr, sehr angesagt oder auch da so eine Form von Protestbewegung, die relativ frisch und neu ist, ist ja diese Extinction Rebellion.
Ich kann damit noch nicht so wirklich was anfangen. Ich habe ein Video von denen gesehen, das hat mich nicht überzeugt. Da haben die ihr Logo mit einem Hochdruckreiniger in den Bürgersteig halt quasi reingereinigt.
Genau, ja.
So, und fand ich ein bisschen selbstreferenziell, weil das Logo kennt niemand. Also was soll das darstellen? Das ist dieses X, also ist jetzt keine wirkliche Botschaft. Mhm. Und natürlich, der Hochdruckreiniger ist jetzt auch nicht besonders energiesparend, aber gut.
Aber es gibt jetzt bald ein erstes Handbuch dafür. Also vielleicht kannst du dich ja mal reinlesen. Das erscheint dann im Fischer Verlag, heißt Wann, wenn nicht wir? In der Richtung. Und naja, wobei, wo geht's um Extinction Rebellion? Aber es ist schon auch sowas wie ein Ausdruck von Protestbewegung. Also ja. Menschen, die sich einfach sagen, wir möchten uns nicht in irgendeiner Institution versammeln, sondern wir möchten das eben von unten und gleichberechtigt.
Naja, und die Botschaft ist halt auch eine coole, ne? Es geht ja letztendlich darum, der Philosoph Bertrand Russell hat es ja mal gesagt, die Menschheit davon zu überzeugen, ihrem eigenen Überleben zuzustimmen.
Ja. So. Und es geht hier einfach mit vor allem mit Mitteln der gewaltfreien und des zivilen Ungehorsams. Einfach Aktivitäten und Aktionen zu starten.
Ja, außer Mose auf der Platte.
Ja. Und deren Farbe ist pink. Also nicht zu verwechseln dann wieder da mit dem schwarzen Block, der ja eindeutig eben sich dem eher radikaleren und gewaltbereiten Spektrum meistens zuordnet. Und die Aktivisten eben organisieren das, was wir aber auch schon sehr, sehr lange kennen. Also das ist jetzt, finde ich persönlich, jetzt auch nichts total Neues. Also wir selber haben ja auch mal ein Camp in Schweden. Nee, da warst du gar nicht dabei, aber wir haben ja auch mal selber zum Europäischen Sozialforum eben ein Camp in Schweden gemacht, in der Nähe von Malmö. Und haben dort eben auch genau die Sachen gemacht, also ja, Aktionen proben, Aktionen durchführen, kochen lernen oder kochen eben für mehr als nur 10 Leute, sondern vielleicht mal 100 oder 150 Leute, ist ja auch nichts, was jetzt sonderlich neu ist und so weiter. Aber na klar, es kommt ja immer neue Leute nach und das ist ja trotzdem wichtig. Nur weil es das schon mal gab, heißt es ja nicht, dass es weniger bedeutsam und weniger wichtig ist. Und von daher auch da werden wieder neue Personen, neue Menschen eben zum Widerstand gegen Dinge, die ihnen eben nicht passen in der Form unserer Gesellschaft.
Du hast sowas gemacht, ne? Ja. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, das sieht dann ja oft irgendwie so anstrengend aus, dann wird man dann von der Polizei weggetragen, das tut ja auch weh und so.
Es ist kalt.
Und jetzt sagen doch immer alle, Klimaschutz muss Spaß machen. Macht das Spaß?
Also, es ist natürlich ein Abenteuer. Also Abenteuer, sage ich immer, warten vor der nächsten Tür. Also ist es tatsächlich, es ist einfach ein, natürlich, du hast alles dabei, was du möchtest. Du hast Leute dabei, mit denen du eine Sache planst, das ist so konspirativ, das ist total spannend. Du hast einfach Leute dabei, auf die du dich verlassen kannst und verlassen musst.
Ja.
Ja, du machst ja Dinge, die sozusagen, wo du jemanden brauchst, wo du weißt, irgendwie, wenn irgendwas ist, da kannst du drauf zählen, dass du jemanden bei dir hast. Und es ist natürlich mit Adrenalin und Unheimlichkeit und allem dem verbunden so ein bisschen. Und manchmal tatsächlich, ich hatte einen guten Kollegen in der Studienzeit, der war dann auch immer bei den Castortransporten auch wirklich bei denen in Gorleben und so weiter an vorderster Front dabei. Und er meinte immer, sein politischer Aktivismus, den er ansonsten im Jahr, sage ich mal, auch in den Instanzen aushält, also in den einzelnen kommunalen Parlamenten oder wo er auch immer aktiv war und unwahrscheinlich viel auch politisch aktiv war, an Ständen und Leute informiert, hat er gesagt, all seine Energie hat er aus diesen Tagen gezogen. Also zu sehen, dass da ging es nicht um die Gewalt und nicht um die Auseinandersetzungen, die gewalttätig waren mit der Polizei, sondern ging es darum, unwahrscheinlich viele Leute sind gekommen und haben sich zu dem Thema, ob das jetzt Bauern waren oder Menschen vor Ort oder Linksaktivisten oder Umweltaktivisten, die sich gemeinsam zu dem Thema gesagt haben, das hat ihm unwahrscheinlich viel Kraft gegeben, um zu sehen, es ist wertvoll, diese Sache weiterzumachen.
Jetzt sind wir beim Thema Widerstand und mir fällt ein, jetzt war ja gerade der 40. Todestag des Philosophen Theodor W. Adorno und der hat ja den Satz geprägt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also genau das, was Greta macht, man macht immer irgendwas falsch und an irgendwas kann man sich irgendwie aufhängen. Und er kommt dann letztendlich dann eben in diesem Text der Minima Moralia, so heißt es ja, da ging es natürlich um andere Themen, aber lässt sich genauso natürlich eben auch im Thema Klimabewegung, Klimaschutz eben ableiten, dass er sagt, am Ende des Tages ist die Losung natürlich auch immer Widerstand, wie auch immer der aussehen mag.
Ja. Ja. Absolut. Und das ist einfach, es macht saumäßig Spaß. Klar. Also, was ich natürlich absolut, also da habe ich auch kein Problem damit. Zivilen Ungehorsam finde ich absolut, gerade das, was Extinction Rebellion machen, finde ich total nachvollziehbar.
Ja.
Egal, ob es eine Nazi-Demo ist oder sowas. Es kann auch da mal irgendwie so sein, dass man sagt, irgendwie, man ist so nicht einverstanden mit einer bestimmten Sache. Da kann man sich auch gerne mal irgendwie eine Kreuzung blockieren, dass sie eben nicht durchmarschieren können. Aber natürlich hat es Grenzen. Also Gewalt ist etwas, was ich tatsächlich auch da immer sehr befremdlich fand. Also weil es tatsächlich ist ja nicht der, die Intention ist ja eine politische Intention, eine Veränderung. Und eine Veränderung habe ich da immer nicht gespürt, indem ich versuche, einen Polizisten.
Aber solche Leute sind ja immer auf Demos da.
Die sind da,
und irgendwie natürlich macht man sich doch dann mit denen gemeint.
Arschlöcher findest du überall. Du findest Arschlöcher unter den Umweltaktivisten, die sind nicht alles Leute mit Heiligenschein, und du findest eben auch Leute unter den Polizisten, die wahrscheinlich Interesse eher daran haben, Leute, die jetzt sage ich mal friedlich demonstrieren,
Ich kenne sogar einen, der hätte lieber in Brockdorf auf der anderen Seite gestanden.
Genau, das glaube ich. Und da gibt es beides und so weiter. Es gibt Leute eben, die, wo du dich fragst, warum eskaliert das gerade so? Warum muss da die Polizei einschreiten? Ist alles friedlich? Und auf der anderen Seite denkst du manchmal, stehst da, warum passiert das jetzt hier eigentlich so? Und von daher ist
also
es
du immer. Du bist halt ein Wilder, das haben wir jetzt festgestellt. Zwar nicht gewalttätig, ein friedlicher Wilder. Also ich bin mehr der Pantoffel-Aktivist. Ich kann mich da nicht mit messen, aber ich mache auch meinen Widerstand im Kleinen. Ich habe mich jetzt gerade mit einer Fährgesellschaft angelegt, dass die mal bitte schön offenlegen, was die Umweltauswirkungen ihrer Fähre sind. Weil alle reden über die Kreuzfahrtschiffe, aber niemand redet über die Ostseefähren, die wahrscheinlich auch, Greta, darf ich das sagen? Okay, Greta Thunberg nimmt wahrscheinlich die Fähre, wenn sie von Schweden aus kommt, weil sonst kommt man eigentlich nicht rüber.
Nee, Delfinfähre.
Das wäre schön, das möchte ich erleben.
Mhm. Wir haben heute hoffentlich mal ein bisschen Position bezogen und gezeigt, haben wir keinen Bock auf die ganze Gülle und der ganze Mist, der da von irgendwelchen Leuten verzapft wird, und lasst euch nicht unterkriegen. Es gibt genug Leute, die das richtig gut finden und überzeugend finden, und egal, ob man 12 ist oder 72, jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern und sich zu engagieren und ist dafür nicht zu belächeln.
Jetzt sagst du noch was, das hatte ich fast vergessen. Ich habe einen tollen Artikel gelesen, weil es geht ja nicht nur um die Artikel von den Hatern, sondern es gab jetzt auch einige, die darauf reagiert haben. Es gibt ein Portal, das heißt, oder ein Blog, Volksverpetzer.
Ja, da wollte ich auch was. Habe ich auch sehr, also tatsächlich sehr, sehr gut, ja.
Ja, eine, wie heißt die gute Dame? Grit Maroskes hat einen Artikel geschrieben, der hat mir sehr gut gefallen, hat mir aus der Seele gesprochen.
Mhm.
Die letztendlich eben an diese ganzen Leute, die über Greta und sowas sie so herablassend äußern, weil sie sich in ihrem eigenen Konsumverhalten natürlich auch bedroht fühlen, weil sie es nicht aufgeben wollen, eben dann auch gesagt hat, okay, Leute, entspannt euch mal, niemand erwartet was von euch, aber geht einfach mal irgendwie schön, also das hat sie so nicht gesagt, aber sinngemäß, geht doch mal nach draußen, schaltet mal das Internet ab und lasst alle, die dafür sind, einfach machen. Und das war ja genau die gleiche Situation wie damals bei der Klimakonferenz, als dann die Fidschis gesagt haben, liebe USA, geht einfach aus dem Weg, es gibt eine Mehrheit, die ist für den Klimaschutz da. Das fand ich sehr schön.
Ja. Und abschließend für alle da draußen, die vielleicht jetzt überlegen, dass sie bei uns Hasskommentare hinterlassen, weil die Folge nicht so super dem entspricht, was sie erwartet haben. Auch da beim Volksverpetzer ein sehr guter Artikel für Gründe, warum du Greta hassen solltest, und das gefällt mir sehr gut. Gründe 1 bis 4, weil du ein Vollidiot bist. Und ich finde, das bespricht, das sagt mir aus der Seele eigentlich alles.
Jetzt haben wir lang drum rumgeredet, damit ist die Sendung zu Ende.
Ja.
Aber es geht weiter, ihr könnt uns abonnieren.
Ja, bei Spotify, bei iTunes, bei Google Podcast.
Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben.
Ja, info@kingkongklima.de.
Und wir haben auch eine Internetseite.
www.kingkongklima.de. Und was sehr wichtig ist, tatsächlich, bei iTunes ratet uns, ja? Gebt uns möglichst 200 Sterne oder so viel man da geben kann. Ja. Einfach bewertet uns und so weiter. Das hilft uns auch ungemein, dass es einfach noch bekannter wird. Und natürlich erzählt allen euren Bekannten, Freunden, Familien von unserem Podcast.